Alkohol, ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen Suchtkranker im Umgang mit den Süchtigen und Vermeidung von Rückfällen. Du bist nicht alleine, lass dir helfen. Auf ein Wort. Wie erreichen wir Angehörige? Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, dessen Arbeit mir sehr am Herzen liegt. Jens Flasbeck ist Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut, spezialisiert auf Verhaltenstherapie und auf Gesprächspsychotherapie. Ganz besonders beeindruckt mich sein Engagement für die oft übersehenen Angehörigen von Suchtkranken und für erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien. Jens hat mit seinen Veröffentlichungen, Vorträgen und praktischen Hilfestellungen wichtige Impulse für die Suchthilfe und für die Prävention gesetzt. Viele Fachleute und Einrichtungen greifen auf seine Materialien zurück. Als ich ihn vor kurzem fragte, ob wir gemeinsam eine Podcast-Folge machen sollten, hat Jens sofort zugesagt und sich spontan für das Thema entschieden, das mir ebenfalls besonders wichtig ist. Wie erreichen wir Angehörige? Wir beide wissen aus eigener Erfahrung, wie entscheidend frühzeitige Unterstützung für diese Menschen ist. Deshalb freue ich mich besonders auf das Gespräch. Bedingt durch die räumliche Entfernung kommt es leider zu leichten Tonschwankungen. Ich bitte dies zu entschuldigen. Hallo Jens, ich hoffe, wir können uns direkt duzen. Ich bin ja eh der Ältere von uns.
Ja, hallo Burkhard.
Was hat dich persönlich dazu bewegt, sich auf Arbeit mit Angehörigen von Suchtkranken zu spezialisieren?
Es gibt zwei Wege, wie ich zu dem Thema der Angehörigen gekommen bin. Einen beruflichen und einen persönlichen. Bevor ich in der Suchthilfe angefangen habe, als Suchttherapeut zu arbeiten, kannte ich die Angehörigenproblematik schon. Mir ist in der Suchthilfe sehr bald die Schieflage klar geworden, wie wir für die Suchtkranken alles tun und die Angehörigen dabei übersehen. Diese Schieflage ist mit den Jahren auch in mir gewachsen. Deswegen arbeite ich heute mit Angehörigen, um etwas in mir wieder ins Lot zu bringen. Und es gibt persönliche Gründe. Ich bin familiär und freundschaftlich von Sucht betroffen. Das Thema war immer in mir drin. Es hat sich typisch für Tabuthemen bloß versteckt. Es war gut getarnt. Es ist mir ein Bedürfnis, die eigenen Bezüge zu erkunden und zu verstehen.
Du sprichst ja häufig von vergessenen Leidenden. Warum fallen Angehörige im Hilfesystem so oft durchs Raster?
Das ist nach meinen Erfahrungen Folge der Dynamik des abhängigen Systems. Es ist ein bisschen wie in einer Batterie. Der Strom fließt stets vom Pluspol zum Minuspol, also nur in eine Richtung. Die Suchtkranken sind der Minuspol. Sie sind uneinsichtig, selbstsüchtig und verantwortungslos und sie konsumieren nicht nur Suchtmittel, sondern auch unsere Zuwendung und Hilfe. Und die Angehörigen sind metaphorisch der Pluspol. Sie sind selbstlos und verantwortungsbewusst, übermäßig verantwortungsbewusst und kümmern sich. In abhängigen Systemen fließt halt kein Strom, sondern Aufmerksamkeit, Mühe, Zuwendung, Geld und Liebe. Das Suchthilfesystem funktioniert nach denselben rigiden, abhängigen Regeln, die auch in Suchtfamilien dysfunktional herrschen.
Wie hat sich deine Sicht auf Angehörige im Verlauf deiner therapeutischen Praxis verändert?
Seitdem ich ambulant in einer eigenen Praxis arbeite, habe ich herausgefunden, dass die Situation von vielen Angehörigen noch schlimmer ist, als ich es vorher eingeschätzt habe, als ich noch stationär tätig war. In die Praxis kommen die Betroffenen länger, manchmal einige Jahre, und es baut sich ein tiefer gehendes Vertrauen auf. Dadurch kommen die verdrängten Erinnerungen hoch. Die Übergriffigkeiten, vor allem der emotionale und nicht selten sexuelle Missbrauch, den Kinder und Partnerinnen erfahren, das ist erschreckend.
Sag mal, was erleben Angehörige typischerweise, wenn sie erkennen, dass ein geliebter Mensch süchtig ist?
Ja, dann bricht für viele Angehörige eine Welt zusammen. Sie erleben eine Achterbahn der Gefühle, Zweifel, Ängste, Ohnmacht, Scham, Schuld, Wut, Hoffnung und ein Gefühl des Betrogenseins und nicht zuletzt Misstrauen. Und vor allem fühlen sich viele in der Not sehr, sehr, sehr allein gelassen. Andere Angehörige wiederum erkennen nicht die Tragweite. Vielleicht, weil sie sie nicht erkennen wollen, weil sie ihre Gefühle abwehren. Sie informieren sich und suchen nach praktischen Lösungen, als ob man die Sucht wegreparieren oder wie eine Grippe wegpflegen könnte.
Welche psychischen und körperlichen Folgen kann das enge und das dauerhafte Zusammenleben mit einer suchtkranken Person bei den Angehörigen überhaupt haben?
Das sind so viele, dass ich sie dir nicht alle aufzählen kann. Ich nenne mal nur die wichtigsten. Zunächst ist die abgrundtiefe Erschöpfung, Müdigkeit, das Ausgebranntsein vom täglichen Kampf mit den Begleit- und Folgeerscheinungen der Sucht zu nennen. Burnout, Depressionen, soziale und generalisierte Ängste können sich entwickeln. Und bei suchtbedingten Übergriffigkeiten sind Belastungsstörungen möglich. All das kann psychosomatische Auswirkungen haben. Spannungskopfschmerz, Magen- und Darmstörungen, Rückenleiden oder auch somatoforme Schmerzzustände.
Was sagst du, warum fällt es Angehörigen so schwer, Hilfe für sich selbst in Anspruch zu nehmen?
Vielleicht gibt es sehr viele Angehörige, die sich Unterstützung in Familie oder bei Freunden holen. Diese kennen wir nicht, weil sie keine professionelle Hilfe suchen. Die zu mir in Therapie kommen, denen fällt es schwer, weil sie schon viele Jahre, oft Jahrzehnte, in dieser Routine drinstecken und ausgeprägte Erlebens- und Verhaltensmuster der Selbstlosigkeit und Selbstaufopferung verinnerlicht und verfestigt haben. Diese Muster abzumildern und einzustellen, ist echte Arbeit, genauso wie es auch Arbeit ist, Suchtmittelkonsum hinter sich zu lassen.
Was verstehst du unter Co-Abhängigkeit und warum ist dieser Begriff zugleich hilfreich, aber eben auch problematisch?
Co-Abhängigkeit ist für mich eine Überschrift, um auszudrücken, dass die Angehörigen keine Anhängsel der Suchtkranken sind, vielmehr eine eigenständige Problematik und einen eigenen Hilfebedarf haben. Das Kind braucht einen Namen. Einen besseren Begriff haben wir derzeit nicht. Ansonsten nutze ich ausschließlich das Adjektiv co-abhängig, um verstrickte Erlebens- und Verhaltensweisen von Angehörigen zu benennen. Als problematisch erlebe ich die unsägliche Gleichsetzung des Begriffs als suchtverstärkendes und suchterhaltendes Verhalten, die in der deutschen Suchthilfe und Forschung weit verbreitet ist. Diese Definition ist vorwurfsvoll und in meinen Augen schlicht inkompetenter Unsinn.
Welche typischen Verhaltensmuster beobachtest du bei Partnerinnen oder Partnern von Suchtkranken?
Dieselben wie auch bei Kindern aus Suchtfamilien und Eltern von suchtkranken Kindern. Die drei Gruppen unterscheiden sich nicht grundsätzlich in der Problematik. Co-abhängige Verhaltensweisen sind durch Selbstlosigkeit, ein Mangel an Abgrenzung und ein Übermaß an Verantwortungsübernahme und Nachsicht bis zur vollständigen Selbstaufgabe charakterisiert. Und das kann ich nur wiederholen. Vermutlich gibt es sehr viele Angehörige, die kompetent helfen und sich nicht verstricken. Diese kommen jedoch nicht zu mir in die Therapie.
Aus deiner Sicht wieder, wie kann man Angehörigen helfen, Schuldgefühle oder Scham abbauen?
Die Antwort, Burkhard, mag paradox klingen, aber indem man sie in den Schuld- und Schamgefühlen versteht und annimmt. Durch das Angenommenwerden können die Angehörigen nach und nach lernen, eigene, echte und wertvolle Schamgefühle von den suchtbedingten Beschämungen und Beschuldigungen, also von den süchtigen Projektionen, zu unterscheiden. Das Ganze ist ein langwieriger und komplexer Prozess.
Welche Rolle spielt Abgrenzung in der therapeutischen Arbeit mit den Angehörigen?
Eine ganz entscheidende Rolle. Angehörige, die ihre Würde und ihr Leben zurückgewinnen wollen, müssen lernen, sich konsequent von den süchtigen Manipulationen und Übergriffigkeiten abzugrenzen. Das erst schafft einen Schutz und Freiraum, wieder mit sich selbst in Kontakt treten zu können.
Du arbeitest unter anderem mit verhaltenstherapeutischen und personenzentrierten Konzepten. Kannst du diese Methoden mal etwas genauer erklären und was ist daran besonders wirksam?
Das, Burkhard, ist ein riesiges Thema, dem ich in einem Interview nicht gerecht werden kann. Doch zwei Aspekte halte ich in der Behandlung von Angehörigen für besonders wichtig. Erstens, sich den Angehörigen solidarisch zuzuwenden und sie empathisch zu akzeptieren. Zweitens sind erlebensaktivierende Methoden entscheidend, dass die Angehörigen wieder lernen, mit sich selbst mitzufühlen und sich in sich selbst wohlzufühlen. Sich emotional zu erleben, ist die Voraussetzung dafür, im Einklang mit den eigenen Wünschen und Werten aktiv zu werden und das eigene Leben zurückzuerobern.
Wie wichtig ist es, die Suchttherapie des Betroffenen und die Therapie mit dem Angehörigen miteinander zu verbinden?
Meine Antwort wird dich erstaunen. Es ist in meinen Augen gar nicht wichtig. Es geht sowohl in der Therapie der Suchtbetroffenen als auch der Angehörigen um die Überwindung von Abhängigkeit. Also es geht darum, persönliche Unabhängigkeit zu erlangen. Und erst wenn diese zurückgewonnen ist, was jahrelang dauern kann, kann man sich wieder begegnen, um vielleicht eine ganz neue unabhängige Beziehung zu entwickeln.
Gibt es spezielle Programme oder Gruppen, die du Angehörigen empfehlen kannst und empfehlen würdest?
Es gibt drei gute Selbsthilferatgeber und zwei therapeutische Ansätze, die ich gerne erwachsenen Angehörigen empfehle und in denen die Angehörigen im Fokus der Aufmerksamkeit stehen. Die Angehörigenzentrierung, so nenne ich es, ist für mich ein Qualitätsstandard. Daran können sich Angehörige bei der Suche nach einer Selbsthilfegruppe oder einem Therapeuten orientieren. Stehen meine Themen und mein Bedarf im Mittelpunkt der Unterstützung oder geht es wieder nur um Sucht und die Suchtkranken?
Du sprichst von einem Paradigmenwechsel in der Suchthilfe. Was können unsere Zuhörer darunter verstehen?
Die Suchthilfe ist dafür da, die ungünstigen Auswirkungen von Sucht zu vermeiden, abzumildern und zu heilen. Es gibt zwei Personengruppen, die unter Sucht leiden. Die Suchtkranken selber und die Angehörigen. Die Suchthilfe ist auch für die letzte Gruppe verantwortlich. Die gleichberechtigte Berücksichtigung der Angehörigen ist der Paradigmenwechsel, den ich einfordere.
Inwiefern ist co-abhängig ein gesellschaftliches und aus deiner Sicht eben nicht nur familiäres Problem?
Ja, von Sucht sind viele betroffen. Als Angehörige ist der Rest mehr oder weniger nah betroffen. Nach Schätzungen sollen 9 bis 10 Millionen Angehörige im nahen sozialen Umfeld von suchtkranken Personen leben. Vor allem Kinder aus Suchtfamilien, aber auch Partner und Eltern haben ein erhöhtes Risiko, psychisch zu erkranken. Die Sucht und die Angehörigenproblematik zusammen sind vermutlich die größte psychosoziale Herausforderung unseres Gesundheitssystems.
Was denkst du, wie können Suchthilfe, Jugendhilfe und Psychotherapie besser zusammenarbeiten, um die Angehörigen überhaupt zu erreichen?
Zwei Antworten möchte ich dir geben. Erstens ist Vernetzung und Kooperation wichtig. Ich kooperiere hier in Ostwestfalen-Lippe, wo ich praktiziere, mit einer Suchtberatungsstelle, die vorbildhafte Angehörigenarbeit macht und 5 Selbsthilfegruppen. Diese Zusammenarbeit erlebe ich als sehr konstruktiv. Interessanterweise bin ich seit vielen Jahren vor allem mit Einrichtungen in Rheinland-Pfalz vernetzt. Dort gibt es ein Angehörigennetzwerk, das sich über 3 Jahrzehnte peu à peu entwickelt hat. Dies ging zunächst auf das Engagement eines Kollegen zurück, den ich sehr schätze und ist heute auf vielen Schultern verteilt. Zweitens sollte das Thema in den sozialen und therapeutischen Ausbildungen, zum Beispiel der Sozialarbeit, der Psychologie, der Soziologie und der Sucht- und Psychotherapie, den Raum erhalten, der ihm aufgrund der Größenordnung und Ernsthaftigkeit gebührt.
Welche präventiven Maßnahmen können verhindern, dass die Angehörigen selbst erkranken?
Wir haben eine gute Suchtprävention. Wir sollten gleichberechtigt und viel mehr Prävention und Aufklärung für Angehörige entwickeln und anbieten. Das Thema braucht meines Erachtens Öffentlichkeit und es braucht einen gesundheitspolitischen Auftrag, dass sich die Suchtpräventionsstellen gleichberechtigt um die Angehörigen kümmern sollen und dürfen. Hier sind der Drogenbeauftragte der Bundesregierung und auch die Gesundheitsminister der Länder gefragt, für Klarheit zu sorgen.
Wie kann man Kinder aus Suchtfamilien frühzeitig stärken, bevor sie traumatisiert werden?
Das ist eine schwierige und auch eine brisante Frage. Burkhard, kennst du den Fall der Schweizerin Michelle Halper? Sie ist noch eine junge Frau und ihre Autobiografie wurde vor einigen Jahren verfilmt. Der Film hat 2020 in der Schweiz hohe Wellen geschlagen. Die verschiedenen Institutionen der Hilfesysteme wussten genau Bescheid und haben trotzdem das Mädchen seinem Schicksal bei einer drogenabhängigen Mutter überlassen. Sie hat nur knapp überlebt. Ich habe aktuell mehrere junge Frauen in Therapie, die ein ähnliches Schicksal wie Michelle hinter sich haben. Auch in diesen Fällen haben alle weggesehen. Meiner Meinung nach brauchen wir einen offenen und selbstkritischen Diskurs darüber, was da schief läuft, um miteinander und voneinander zu lernen.
Was wünschst du dir von Schulen, Betrieben oder Medien im Umgang mit den Angehörigen?
Die Suchtprävention in den Schulen sollte nicht nur über Drogen, Risiken und sicheren Konsum sprechen. Sie sollten einbeziehen, dass in einer üblichen Klasse durchschnittlich 4 Kinder von suchtkranken Eltern betroffen sind. Und die Medien sollten das Thema noch viel mehr aufgreifen. Sie haben eine besondere Bedeutung dafür, öffentliches Bewusstsein zu schaffen und einer notwendigen gesellschaftlichen Diskussion einen angemessenen Rahmen zu geben. Die Angehörigenproblematik braucht eine eigene Sprache und ein Sprachrohr.
Sag mal zum Abschluss, welchen Rat würdest du Angehörigen geben?
Burkhard, du meinst einen persönlichen Rat von Herzen. Trau dich, nimm dich selbst ernst, rücke dich in den Mittelpunkt deines Interesses und deines Lebens und probier aus, was du willst und was für dich richtig und stimmig ist. Trau dich, dein Leben zurückzuerobern.
Ein sehr spannendes Thema und wieder einmal konnten wir in der kurzen Zeit nicht alles besprechen. Aber ich denke, dass du, lieber Jens, viele hilfreiche Informationen gegeben hast. Ich danke dir sehr dafür und ich würde mich freuen, sagen wir mal, vielleicht bis auf nächstes Mal. Weitere Informationen, Fragen oder auch Anregungen gerne über meine Website www.burkhard-thom.de.
Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.